Dieser Inhalt wurde von der Presse in redaktioneller Unabhängigkeit gestaltet. Er ist mit finanzieller Unterstützung unseres Kooperationspartners entstanden.
Der Schriftsteller und EU-Vordenker Robert Menasse fordert in seinem neuen Buch »Die Welt von morgen« einen radikalen Perspektivwechsel. Weg von nationalen Denkmustern hin zu einem souveränen, demokratischen Europa. Doch wie kann diese Vision Realität werden? Welche Verantwortung tragen Politik, Wirtschaft und Banken und welche Herausforderungen gilt es zu meistern? Ist die Europäische Union ein Spielball globaler Mächte oder selbst ein geopolitischer Großspieler? Über die Zukunft Europas und die entscheidenden Weichenstellungen spricht Wirtschaftsredakteurin Madeleine Stottmeier im Studio der Presse mit Peter Bosek, Vorstandschef der Erste Group und Schriftsteller Robert Menasse.
Herr Menasse, am 12. Juni 1994 sagten über 66% der Bevölkerung Ja zum österreichischen EU-Beitritt. Was haben Sie damals gedacht, Hand aufs Herz? Waren Sie ein Feind des europäischen Konzepts?
Ich muss ehrlich sagen, ich war damals nicht in Österreich und konnte daher gar nicht abstimmen. Und ich weiß heute rückblickend auch nicht, wie ich abgestimmt hätte. Aber ich glaube, mit ziemlicher Sicherheit doch für den EU-Beitritt. Alleine deswegen, weil ich mir gehofft habe, dass die trübsinnigen Szenen der österreichischen Innenpolitik sozusagen Geschichte werden, weil dann Innenpolitik europäische Innenpolitik bedeuten wird. Und ich weiß aber definitiv, dass damals sehr viele Menschen so oder so abgestimmt haben, ohne eine wirklich genaue Vorstellung zu haben von der Idee der Europäischen Union, von ihrer Konstruktion damals. Es war eine Abstimmung, in der eine sehr, sehr gute Kampagne der Regierung eine Stimmung produziert hat, die zu dem Ergebnis geführt hat.
Es ist interessant, dass Sie auf die Kampagne eingehen. Damals hat ja vor allem die Staatssekretärin Brigitte Ederer mit dem, wofür sie auch berühmt geworden ist, mit dem Ederer Tausender geworben. Das heißt, musste man die Leute dann auch irgendwie wieder mit Geld ein bisschen locken. Bosek, was war damals Ihr Gedanke?
Ich war damals zu der Zeit gerade Assistent am Juridikum im öffentlichen Recht und Europarecht beim Theo Oehlinger. Und für mich war eigentlich der spannendste Teil zu sagen, wie verändert das die österreichische Rechtsordnung? Nicht, dass man so einen Stufenbau der Rechtsordnung, es war ja damals diese Abstimmung notwendig, weil es auch ein Eingriff in die Verfassung war, aber kein Eingriff in die Grundprinzipien der Verfassung. Ich habe das damals eigentlich als sehr, sehr positiv aufgeregt erlebt. Also es war irgendwie so ein Schritt in ein größeres Ganzes. Wir waren ja davor in diesem EWR. Das war irgendwie so der Vorhof zum Üben, bevor man sozusagen wirklich in die EG/EU beitreten konnte. Und ich habe das eigentlich extrem positiv damals drauf geschaut, ich schaue noch immer sehr positiv drauf, weil es für mich so ein Österreich wird jetzt Teil einer internationalen Gemeinschaft. Weil ja sozusagen diese besondere Form der Neutralität, die historisch bedingt war, das war immer eine andere Situation und sozusagen Eintritt in die EU war sozusagen der nächste notwendige Schritt aus meiner Sicht damals für Österreich.
Interessant. Jetzt sind 30 Jahre vergangen, seitdem wir stehen vor einer zweiten Amtszeit des US-Präsidenten Donald Trump und die Angela Merkel, die deutsche Bundeskanzlerin AD, hat über Trump jüngst in einem Spiegel-Interview gesagt, dass er keine Win-Win-Situation zulässt und nur Sieger und Verlierer kennt. Sind wir, die EU und Europa, derzeit der Verlierer der US-Wahl?
Ich würde das überhaupt nicht als Verlierer der US-Wahl sehen. Ich glaube, was es aus meiner Sicht für Europa sein sollte, ist ein Weckruf. Schon ein Weckruf sozusagen nach dem Einmarsch Putins in der Ukraine. Der zweite Weckruf, dass Europa viel unabhängiger werden muss. Und ich glaube, es ist eine Frage des Selbstbewusstseins, wie wir mit der Situation umgehen und wie wir uns als Europa sozusagen unabhängig machen, nicht nur von den USA, sondern auch von China, und wie wir ein Momentum innerhalb Europas kreieren, das wieder nach vorn schaut.
Herr Menasse, wie sehen Sie das? Ist Europa ein Verlierer dieser US-Wahl?
Ich sehe das genauso. Die Wahl von Donald Trump zum amerikanischen Präsidenten hat in meinen Augen zweifellos die Konsequenz oder hätte die Konsequenz, dass in Europa die politischen Eliten und auch in der Öffentlichkeit verstärkt über die Möglichkeiten größerer Souveränität von Europa endlich einmal beginnen müssten zu diskutieren. Ja, was mich stört, ist ja, dass das nicht einmal wirklich seriös diskutiert wird. Mhm. Ja, es wird ab und zu gesagt, das wäre notwendig, aber ich höre oder sehe niemanden, der es wirklich ganz konkret einmal beginnt, die Diskussion zu eröffnen. Aber es wird notwendig. Und das Zweite ist, dass ich am Beispiel also dieser Wahl in Amerika auch dafür plädiere, dass man auch in den öffentlichen Medien nicht ununterbrochen jedem Tagesereignis bei so großen, wichtigen politischen Entscheidungen, die Jahre an Konsequenzen zur Folge haben, dass man da nicht so hechelnd jeden Tag Vermutungen und Mutmaßungen äußert. Kein Mensch weiß, was er wirklich dann letztlich tun wird, weil er ist ein Mensch, er ist ein Instinktpolitiker, von dem man garantiert davon ausgehen kann, dass er, wenn er heute was sagt und er kommt in 6 Monaten drauf, er verliert damit was, kann der 180 Grad seine Meinung ändern. Und das ist nie eingepreist in die europäischen Diskussionen. Aber das wäre auch notwendig, sich klarzumachen, erst recht im Hinblick auf eine größere Autonomie und Souveränität der Europäischen Union. Und dazu ist aber auch noch was erforderlich, wenn ich bei meiner ersten Wortmeldung ein bisschen länger bin. Da ist auch noch was notwendig. Eine europäische Position wird erst möglich sein oder wird nur möglich sein, wenn die politisch Verantwortlichen, das sind im Moment heute die Staats- und Regierungschefs, begreifen, dass die EU nur funktionieren kann, wenn sie nicht als Club von Nationalstaaten funktionieren versucht, sondern im Hinblick auf die Entwicklung wirklich von Gemeinschaftspolitik.
Da spreche ich Sie auf jeden Fall noch drauf an, da kommen wir gleich zu. Ich möchte noch ganz kurz auf Trump zurück. Sie sagen, er ist ja so erratisch mitunter und wir wissen noch nicht, was tatsächlich dann in 6 Monaten kommt, aber trotzdem hat er schon ganz klare Effekte für die EU. Ich meine, Viktor Orban, Ungarns Regierungschef, hat jetzt schon gesagt, Verlängerung der Sanktionen gegen Russland ohne mich, weil Trump wird ja den Krieg beenden. Warum sollten wir die Sanktionen verlängern? Und vielleicht mag der eine oder andere perplex sein, aber das ist ja einen ganz konkreten Effekt der Trump-Politik jetzt schon seiner Ankündigung, seiner Wortblasen.
Und es ist aber auch zu früh, das wirklich jetzt zu wissen. Erstens.
Aber der Effekt ist trotzdem da in Europa. Die EU
hat entschieden. Darf ich Sie daran erinnern? Trump hat gesagt, ich werde den Krieg beenden. Er hat gesagt, in 24 Stunden. So. Ob man das jetzt für möglich hält oder nicht, er hat es noch nicht getan. Er ist nicht einmal noch Präsident. Er wird als Präsident angelobt im Jänner. So, und da werden wir schauen, ob es in 24 Stunden schafft, ob es in 6 Wochen schafft oder nie schafft. Ja, und davon wird auch abhängen, was der Herr Orban dann plötzlich dann für Entscheidungen trifft und ob er dann nicht doch wieder zurückfindet in eine europäische Position bei Gefahr seines sonstigen Untergangs. Und ich erinnere Sie an noch etwas. Es gab Menschen, die waren dem Trump viel, viel näher und von ihm viel mehr gefördert und beschützt als der Herr Orban in Ungarn, in Budapest. Und die hat der Trump alle schon fallen lassen. Das heißt, auch der Herr Orban wird sich nicht darauf verlassen können, dass was er heute sagt, in Reaktion auf das, was der Herr Trump heute sagt, dass es alles so sein wird. Und Trump ist eine zwielichtig schillernde Figur. Ja, ich darf Sie zum Beispiel auch daran erinnern, dass der Trump der erste Präsident der Vereinigten Staaten war seit, ich weiß nicht wie viel, seit 10, 12, 15, der keinen Krieg begonnen hat. Jetzt kann ich ja, ich meine, ich mache keine psychologischen Ferndiagnosen, ja, aber grundsätzlich muss man mal, glaube ich, von Folgendem ausgehen. Wir sind keine US-Bürger. Wir haben den nicht gewählt, wir können den nicht abwählen. Was uns als Nicht-Amerikaner zu interessieren hat, sind 2 Sachen. Beginnt er irgendwo in der Welt wieder Kriege, die zu Flammen werden und das politische Zusammenleben auf dem Planeten also erschweren oder bedrohen? Ja oder nein? Wenn er das nicht macht, ist es eine innenpolitische Angelegenheit der USA. So. Und außenpolitisch ist interessant, im Hinblick auf die ökonomische Verflechtung der Welt, was es ökonomisch bedeutet. Politisch ist es Innenpolitik in den USA, ökonomisch ist es erst Weltpolitik. Und da habe ich vom Trump außer Zölle, ja, nein, doch nicht, vielleicht, ja, noch nichts gehört. Und das muss man abwarten.
Herr Bosek, was bräuchte denn die Wirtschaft von der EU, von Europa, damit es wieder vorangeht?
Ich glaube, dass wir die Themen sehr klar am Tisch liegen haben, um die man sich kümmern muss. Das ist einerseits eine Energietransformation, das ist eine digitale Transformation und das ist sozusagen eine Transformation unserer eigenen Verteidigungssysteme. Das kostet alles recht viel Geld, aber ich sehe das nicht negativ. Das sind Investitionschancen für Europa. Also ich glaube, dass eine Energietransformation zwar ein anderes Narrativ braucht, als sie bis jetzt hatte, weil bis jetzt war das immer so eine Geschichte des Verzichts. Aber man kann das auch sehr positiv besetzen. Und jetzt, wenn ich nur nach Österreich schaue, wir brauchen ungefähr 50 Milliarden als Investitionen in die Energieinfrastruktur. Das ist eines der besten Dinge, die man machen kann. Das ist sozusagen, das schafft nachhaltig Wert in diesem Land. Und die betroffenen Unternehmen, das sind Unternehmen, denen wir sehr, sehr gern Kredit gewähren. Und ich glaube, wir sollten anfangen, unsere Herausforderungen anzugehen und sozusagen gemeinsam in Europa zu agieren, um diese Dinge zu lösen. Ich glaube, wir müssen, auch das, was der Herr Menasse vorher schon ein bisschen angedeutet hat, wir sollten jetzt endlich in Europa diese Ebene der Sonntagsreden verlassen.
Genau.
Und wir müssen anfangen, ins Tun zu kommen. Und ich glaube, wir sollten auch jetzt eine neue Kommission, auch wenn sie jetzt gerade erst sozusagen ins Amt kam, als Chance sehen, dass wir uns jetzt auf die wesentlichsten Themen fokussieren. Und ich glaube, das kann einen unglaublich positiven Effekt auslösen. Und ich bin völlig bei Herrn Trump, wie wir über den Herrn Trump denken, ist relativ irrelevant. Das ändert nichts am Herrn Trump seinen Verhalten. Und Europa spielt für den Herrn Trump auch eine sehr untergeordnete Rolle. Und ich glaube natürlich, da bin ich völlig bei Ihnen, wir müssen verstehen, was er wirtschaftlich will, weil das hat definitiv auf unsere Region, auch für uns als Bank sozusagen Einfluss, was er mit den Zöllen bei Autos macht, weil sozusagen wir leben in einer Region, wo Automotive eine sehr große Rolle spielen, nicht nur in Österreich, in der Slowakei, Tschechien, Ungarn. Auf das müssen wir uns dann einstellen, aber wir sollten genug Selbstbewusstsein haben, zu überlegen, wie müssen wir uns selber aufstellen, was sind unsere Stärken, was sind unsere Schwächen und wie wollen wir agieren und nicht nur immer auf den Trump schauen oder auf den Xi Jinping schauen. Wir sollten dieses Selbstbewusstsein entwickeln, ein starkes Europa zu bauen, sonst wird das nie ein starkes Europa, wenn wir nicht von Beginn an dran glauben.
Sie haben zwei sehr spannende Sachen gesagt. Einerseits, wir sollten nicht auf Trump schauen und auch nicht auf Xi Jinping. Aber was diese zwei Faktoren ganz klar offengelegt haben, ist ja das löchrige System, auf den Europa fußt, die Handlungsunfähigkeit. Und Sie haben auch gesagt, wir brauchen ein gemeinsames Agieren. Aber so wie die EU aufgebaut ist, ist das eigentlich nicht ganz möglich. Wir haben die Kommission, die kann nicht wirklich von sich aus Gesetze erlassen. Wir haben einzelne Regierungschefs, die Chefin wählt. Herr Menasse, wie müsste sich das ändern, damit Europa tatsächlich demokratisch aufgebaut ist? Damit es ein gemeinsames Agieren gibt?
Da gibt es zwei Möglichkeiten. Man erlaubt mir, mit einem Federstrich das zu ändern, dann schaffe ich einfach den Rat ab. Ja? Weil der Rat der nationalen Staats- und Regierungschefs ist die große Blockade im europäischen demokratischen System. Aber perspektivisch muss man natürlich ihn einfach zurückdrängen, also entmachten. Man muss also das System so aufstellen, dass das Parlament Gesetze beschließt, das Parlament die Regierung, also das heißt dann die Ressortleiter, die in den verschiedenen Generaldirektionen der Kommission wählt. Jetzt ist es so, wir haben mit der EU eine Union von Staaten, die beschlossen haben, in eine nachnationale Entwicklung einzutreten. Das war die Grundidee. Ja.
Und bei der wir nicht unbedingt mehr sind, oder?
Bitte?
Die Grundidee existiert zwar, aber das, was die Bevölkerung derzeit wählt, ist eine andere Tendenz.
Naja, sie weiß es zum Teil nicht, oder es ist auch vergessen worden, die jetzigen Nationalstaats- und Regierungschefs stehen auch nicht dafür ein, ja. Aber es ist gut, an die Grundidee zu erinnern. Die Idee war die Überwindung des Nationalismus, der Europa in Schutt und Asche gelegt hat, die größten Menschheitsverbrechen begangen hat und so weiter. Jedenfalls, das hat auch weit getragen. So eine Idee kann man nicht von einem Tag oder von einem Jahr aufs andere umsetzen. Es geht in vielen kleinen Schritten. Und das hat weit getragen. Von nationalen Märkten zum gemeinsamen Markt. Von nationalen Währungen zu einer gemeinsamen Währung. Von nationalen Universitäten zum Erasmus-Raum. Also, das kann man wirklich erst so durchdeklinieren. Das hat weit getragen und ist relativ plötzlich eingebremst wurden oder auf einen radikalen Widerspruch gestoßen, nämlich die Renationalisierung der Mitgliedstaaten. Und das ist auch gefördert, aber durch das System. Und zwar deswegen. Das Problem ist auch folgendes. Wir haben es, den gemeinsamen Markt. Er ist nicht einmal noch ganz fertig entwickelt, aber er ist schon sehr weit entwickelt. Der gemeinsame Markt mit der zum Teil gemeinsamen Währung ist wahrscheinlich eines der größten Erfolgsgeschichten der Europäischen Union. Und das ist aber gleichzeitig, damit war gleichzeitig ein Punkt erreicht, wo viele Menschen, auch viele Politiker der Meinung waren, das genügt eigentlich. Ja, das genügt. Ja. Wir haben den gemeinsamen Markt, das ist gut für die Exportwirtschaft in unserem Land und so weiter. Und haben dabei eines nicht verstanden, und das ist für mich unerklärlich, dass man das nicht verstehen kann. Was ist das schon wieder für ein Widerspruch, ein unproduktiver Widerspruch, wenn man hat einen gemeinsamen Markt und eine gemeinsame Währung und man bilanziert nationalökonomisch? Was ist das für ein sinnloser, destruktiver Widerspruch, wenn man hat eine gemeinsame Volkswirtschaft und sich innerhalb einer gemeinsamen europäischen Volkswirtschaft nationalstaatlich wechselseitig niederkonkurrenziert? Ja, wir wollen doch den europäischen Wohlstand heben und nicht uns gegenseitig runterdampen.
Und ja. Da haben wir den Experten hier sitzen, die bilanzieren ja die erste Group in 7 Ländern gemeinsam. Was macht, würden Sie, vielleicht gehen wir mal ganz kurz das mal ein bisschen durch, weil das finde ich nämlich sehr interessant, weil das überrascht mich auch, dass wir politisch international sind, aber transnational, was wir uns eigentlich mehr wünschen würden von der politischen Ebene, sind NGOs, sind Vereine und sind Unternehmen. Das heißt, eigentlich müssten wir uns eventuell was von den Unternehmen abschauen und das finde ich ganz spannend. Wie transnational würden Sie die Bank sehen oder generell vielleicht Banken und Unternehmen
den Kontext? Ich glaube, dass das in Banken- und Unternehmensumfeld viel einfacher ist, weil sozusagen das Sense of Urgency viel größer ist.
Ja.
Ich glaube nicht, dass das Unternehmen generell sozusagen ein guter Vergleichsmaßstab für Demokratien sind, weil ich glaube, dass das sozusagen diese Grundidee, und da bin ich völlig bei Ihnen, sozusagen diese Friedensidee zwischen mit der EGKS am Anfang, das war eine großartige, aber es war ja am Anfang nicht so aufgebaut, dass es eine Demokratie werden sollte. Nicht, das war sozusagen, die Kommission war als Motor der Verträge gesehen. Wenn man zurückschaut, war der EuGH viel wesentlicher in der Weiterentwicklung sozusagen der Verträge und hat sich Flexibilität rausgenommen, die fern davon ist, demokratisch legitimiert zu sein, aber hat das nach meiner sehr persönlichen Einschätzung in einer sehr guten Art und Weise getan, weil sozusagen damit die Europäische Union in eine Richtung weiterentwickelt wurde, die viel schwerer möglich gewesen wäre, wenn ich in jedem Land hätte abstimmen müssen. Und ich glaube, dass das aus meiner Sicht eine längere Reise ist, auf der sich die Europäische Union befindet. Es ist ja auch das Parlament nicht so aufgestellt wie ein Parlament in einer Demokratie, weil eigentlich das wesentlichste Recht, ein Budget zu beschließen, nicht da ist. Ja. Also das ist eine andere Konstruktion, wo ich auch glaube, dass sie schrittweise in eine andere, oder in eine stärkere demokratische Richtung gehen sollte. Ich glaube nur, dass uns überhaupt nichts daran hindert, heute schon zu verstehen, das ist nicht, da gibt es jetzt nicht nationale Staaten und dann gibt es die EU und die EU ist was anderes, sondern die EU sind ja wir, heute schon. Wir beschicken auch den Rat. Ja? Also wir beschicken ja sozusagen, geprägt durch unsere nationalen Wahlen, bestimmen wir das Ergebnis, wer dort uns repräsentiert. Und ich glaube, was fehlt ist, dass man das Verständnis hat, zu sehen, dass globale Themen und europäische Themen nur in Europa gemeinsam gelöst werden können. Es wird kein Land in Europa geben, das eine Klimatransformation für sich allein lösen kann. Nicht einmal Europa kann das für sich allein lösen, aber Europa kann eine Richtung vorgeben. Und es wird auch kein Verteidigungssystem in Europa geben, wenn sich Länder nicht koordinieren.
Und ich glaube, es gibt nicht einmal ein Bahnsystem, wenn sich Länder nicht koordinieren.
Genau, das ist völlig richtig. Sehr gutes Beispiel.
Ja, ja. Sehr gutes Beispiel. Aber auch da hakt es ja schon bei lauter nationalen Egoismen. Oder das mit der Budgethoheit des Europäischen Parlaments, also die nicht existiert. Das ist ja auch so ein Beispiel für diesen unproduktiven inneren Widerspruch. Wir haben eine gemeinsame Währung, ja, und als die gemeinsame Währung auf den Weg geschickt wurde, wäre logisch gewesen, das mit einer gemeinsamen Finanzpolitik zu begleiten. Und da haben die nationalen Finanzminister und die nationalen Parlamente gesagt, das wollen wir nicht. Ja, Finanzpolitik muss national bleiben und die Parlamente haben gesagt, wir haben ja die Budgethoheit in den Nationalparlamenten, das ist ja die heilige Kuh der Parlamente, das geben wir nicht aus der Hand. Jetzt haben wir ein Parlament, eine europäische Volksvertretung ohne Budgethoheit, wir haben eine gemeinsame Währung ohne gemeinsame Finanzpolitik, wir haben einen gemeinsamen Markt mit nationaler Bilanzierung, ja. Wir haben mit Mühe und Not einen ersten Schritt im Hinblick auf eine gemeinsame Schuldenpolitik gemacht, ja, die auch lang gefehlt und noch viel zu wenig entwickelt ist. Und wir stoßen immer wieder auf diesen sinnlosen, unproduktiven, dummen Widerspruch zwischen einer vernünftigen nachnationalen Entwicklung und dem nationalistischen Widerstand und der Renationalisierung der Mitgliedstaaten.
In der Vergangenheit waren das oft Deutschland und Frankreich, die in bestimmte Richtung vordiktiert haben. Jetzt ändert sich, also so ein bisschen daraus hat sich erkannt, dass die Wirtschaftsmächte, die größte Wirtschaftsleistung bringen, auch politisch die meiste Macht zu haben scheinen. Stimmt das immer noch? Und zweitens, ändert sich da jetzt nicht das Spielfeld, gerade in Bezug auf Osteuropa, die ganz spannend sich da entwickeln? Also gibt es mehr Konvergenz? Gibt es mehr Angleichung? Ist das eine Chance für mehr Demokratie?
Ich glaube, dass die angesprochenen Länder Deutschland und Frankreich vor einer recht großen Transformation stehen, die sie mal intern auch bewältigen müssen. Also ich würde jetzt in den nächsten 5 Jahren nicht zu sehr auf Deutschland und Frankreich hoffen, dass sie europäische Integration weiter antreiben, weil die mal sehr viel mit sich selbst beschäftigt sein werden. Ich habe natürlich großes Vertrauen in Osteuropa, also in den östlichen Teil der Europäischen Union, weil das die einzige Region ist in Europa, wo wir noch Wirtschaftswachstum sehen und wo wir noch ein Level an Engagiertheit haben, das ich großartig finde, weil dort Menschen was erreichen wollen. Die wollen was weiterkriegen und wollen sich selber weiterentwickeln, wollen ihre Länder weiterentwickeln. Aber ich glaube, man muss auch berücksichtigen, in welchem Gesamtumfeld das stattfindet und wie kriegt man das wieder in eine Situation, dass auch Ungarn sozusagen mit Freude Teil der Europäischen Union ist. Weil im Grunde meines Herzens glaube ich, dass sie sehr froh sind, Teil der Europäischen Union zu sein. Natürlich darf man nicht unterschätzen, dass viele Länder in Osteuropa mit ihrer Vergangenheit mit der Sowjetunion oder Russland ein Sicherheitsbedürfnis haben, das wir in Österreich so nicht kennen. Ja? Und da bietet die Europäische Union aus heutiger Sicht noch kein adäquates Instrument zur NATO. Ja? Darum sind die Länder in Osteuropa natürlich viel mehr an der NATO dran und natürlich auch Mitglieder, weil ihnen das Sicherheit gibt und das muss man einfach verstehen, das kann man nur akzeptieren. Ich kann nicht sagen, fühl dich wohl und kümmere dich um dich selbst, das wird so nicht gehen. Und was ich glaube, dass auch eine Region ist, die auch politische Kraft mehr entwickeln wird, ist der Norden Europas. Weil dort sozusagen nicht nur die Geschäftskultur, sondern auch sozusagen der Zug zum Tor und wie sich die Länder sozusagen aufgestellt haben in den letzten 30 Jahren schon recht vorbildlich ist. Und ich glaube, dass wir dort manchmal viel zu wenig hinschauen und das kann unseren Blick durchaus sozusagen bereichern für Gesamteuropa.
Was könnten wir uns da abschauen?
Ich glaube, die haben, nehmen wir das Beispiel Pensionssysteme, die haben sensationelle Pensionssysteme. Also wenn ich die Zahlen halbwegs richtig im Kopf habe, haben die österreichischen Pensionskassen ungefähr 23 Milliarden und die dänischen Pensionen 800 Milliarden. Das ist ein Land mit 5 Millionen Einwohnern. Mhm. Die haben rechtzeitig begonnen, diese Dinge, kann man dort manches gut finden, manches nicht gut finden. Ich glaube, die Staatsquote in Dänemark ist 60%, finde ich persönlich zu hoch. Aber man muss trotzdem hinschauen, weil die was Tolles gebaut haben. Mhm. Norwegen hat natürlich das Glück des Öls. Ja? Aber das sind schon Länder, von denen man sich was abschauen kann. Und wir werden ein neues Momentum brauchen. Und was ich gern erreichen würde, und das kann ich natürlich nicht als erste Gruppe alleine erreichen, da brauche ich ganz viele Verbündete. Nur, ich mag nicht darauf warten, dass wir die nächste Vertragsreform in der Europäischen Union haben. Das dauert viel zu lang. Genau. Wir haben in Europa alles, was wir brauchen, um wirklich Gas geben zu können. Es ist einfach eine Willensentscheidung zu sagen, wir sind mit dem Status quo nicht zufrieden und wir sind bereit, alte Zöpfe abzuschneiden und weiterzutun. Ja. Diese Strategie Europas der letzten 20 Jahre, die da geheißen hat, durchwursteln, ja, ist vorbei. Das wird nicht mehr funktionieren. Das ist sehr, sehr klar. Das ist jetzt, der Herr Putin hat uns vorgezeigt, dass das auf der Verteidigungsseite nicht mehr reicht. Der Herr Trump zeigt uns, dass wir geopolitische Abhängigkeiten haben, die sich in unserem Wirtschaftskreislauf niederschlagen werden. Und es ist höchste Zeit, dass wir uns jetzt selber am Krawattel da rausziehen. Wir müssen raus aus dieser Untätigkeit. Es wird uns hier niemand helfen, außer uns selbst. Und das ist, glaube ich, eine Grundeinsicht, die wir verbreiten müssen, wenn wir unseren Wohlstand bewahren wollen. Ich rede noch gar nicht im Moment von Wohlstand aufbauen. Das ist was Osteuropa Gott sei Dank sehr gut gelingt. In Westeuropa bauen wir keinen Wohlstand auf. Wir haben alle Hände voll zu tun, ihn zu bewahren und zu verteidigen. Und das muss man Menschen sagen, weil es fällt nicht aus dem Bankomaten, es fällt nicht von oben. Wir müssen was machen dafür.
Was man mitnehmen kann, ist, dass der einzige Weg nach vorne ein Überwinden dieser nationalen Grenzen ist. Nicht nur dieser wirtschaftlichen sondern und politischen Grenzen, sondern einfach wirklich des Gedankens, der Einstellung. Ich glaube, das haben Sie beide klar gemacht. Ich würde ganz gern noch zum Abschluss Ihnen eine Frage stellen. Wenn wir jetzt 10 Jahre in die Zukunft schauen, und der Aufruf wäre da, würden Sie Ihren österreichischen Pass zurückgeben und ihn für den europäischen eintauschen?
Der österreichische Pass ist ja schon europäischer. Aber weil er ein europäischer ohnehin ist, ist er als österreichischer Pass ja nicht mehr notwendig. Ich glaube, dass es mit dem Bewusstsein, mit dem europäischen Bewusstsein also wirklich was machen würde, ja, zum Positiven hin, zum Selbstverständnis als Europäer, wenn wir alle vom nächsten 1.1. an europäisch, wer jeder, der in Europa zur Welt kommt, kriegt einen europäischen Pass, eingetragen, Geburtsort und Europa. Und man braucht die Nationalität nicht mehr. Weil das ist ja eine der Dinge, wo man den Nationalismus sozusagen, ohne dass es Spesen macht, weil Pässe werden ausgestellt, ne, befördern würde. Und ich verstehe überhaupt nicht, wenn man mit Menschen redet, dass die so an ihrer fiktionalen nationalen Identität so festhalten. Wenn man mit ihnen redet, kommt man drauf, ihr Heimatgefühl ist gebunden an eigentlich an eine Region, den Ort ihres Aufwachsens, den Ort ihrer Sozialisation, dort, wo sie Tonfälle, soziale Codes, Gerüche, Lichtfelder, alles besser kennen als irgendwo anders. Ja, und das, was man Heimat nennt, das hat jeder und das muss jeder haben. Und das kommt auch heraus, wenn man mit Menschen redet, ja. Und dann sagt man, ja gut, aber dann brauchst du ja nicht die fiktionale nationale Identität, ja. Und da brauchst du ja nicht einen Schutz, einen gesetzlichen Schutz durch die Nation, weil wenn die nationale Politik zum Beispiel etwas, ein Gesetz macht, das gut ist für Deutsche, wenn es wirklich gut ist für Deutsche, dann wird es auch gut sein für Portugiesen oder für Griechen genauso, oder für Holländer, oder für Österreicher. Wenn was schlecht ist für Deutsche, dann ist doch nichts damit besser, wenn es ein nationales Gesetz ist. Dann ist es auch schlecht für alle anderen.
Ich glaube, das ist eben diese Sorge, dass die Menschen Angst haben, ihre kulturelle Identität zu verlieren.
Was ist die kulturelle Identität zwischen einem Schleswig-Holstein und einem Bayer? Zwischen einem Sachsen.
Ich konnte noch Herr Menasse. Die essen ja schon unterschiedliche Würste.
Damit sagen Sie es ja. Was ist nationale Identität? Nation sieht man in Wirklichkeit nur noch auf der Wetterkarte im Fernsehen und im Sport. Sonst nirgends. Doch,
ja, ist das nicht schade, dass die EU das den Leuten nicht vermitteln kann?
Ich bin da viel positiver. Ich glaube, wir zwei sind in einem Alter, wo wir noch mit Grenzkontrollen aufgewachsen sind, oder? Ja. Das ist für uns ist das irgendwie jetzt ein großer Fortschritt. Ich sehe es bei meinen Söhnen, die kennen das gar nicht mehr. Und ich finde das großartig. Wir waren in ein anderes Land und das ist irgendwie, also die sind noch extrem entspannt. Ich habe ja immer meinen Pass mit. Ja. Ich habe immer meinen Pass in meinem Rucksack, weil ich halt viele Dienstreisen mache und ich mir immer denke, das ist gut, wenn ich ihn mit habe. Ja. Meine Kinder, wenn ich mit meinen Kindern wegfahre, dann gerade das am Personalausweis mit haben. Ja, wenn ich frage, hast du den Pass? Dann geht's dann mal den Pass suchen. Das dauert dann immer ein paar Tage. Das ist eine ganz andere Situation, mit der die aufgewachsen sind. Das finde ich großartig. Und ich glaube, da hat die Europäische Union schon sehr, sehr viel erreicht. Ja. Also meinen Söhnen zu erklären, dass wir sowas wieder zurückbauen würden, halte ich für komplett ausgeschlossen.
Aber es gibt Politiker, die das zurückbauen wollen.
Sind aber auch eine andere
Generation. Es gibt Politiker, die haben de facto beschlossen, dass im grenzenlosen Schengen-Raum Europas wieder Grenzkontrollen durchgeführt werden.
Aber das ist was, wo wir sehr happy sind, dass jetzt auch Österreich für Rumänien und Bulgarien zugestimmt hat.
Aber an der österreichischen
innerhalb der Europäischen Union von Migration zu reden, ist schon per se irgendwie eine Definitionsschwierigkeit.
Aber an der österreichisch-bayerischen Grenze haben wir Grenzkontrollen. Ja, als könnte man, das ist begonnen worden in der Corona-Zeit, das könnte man ein Virus an der Grenze aufhalten. Das ist ja alles krank. Die eigentliche Krankheit ist in den Köpfen solcher Politiker.
Dass wir weder ein Virus noch Gedanken an Grenzen aufhalten können, das ist klar. Vielen Dank, Herr Bosek, vielen Dank, Herr Menasse, für diese wunderbare Diskussion. Vielen Dank fürs Zuschauen.
Das war der Presse-Podcast über die Rolle Europas im geopolitischen Kontext. Wir bedanken uns fürs Zuhören.